Hi, this is Graham Stark from Loading Ready Run, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 275, nach der Weihnachtspause wieder da. Heute mit den Themen: Wie hat sich Modern nach den Bans entwickelt? Bekommen wir ein Avatar, Herr der Elemente, Magic the Gathering Set und Innistrad Remastered? Lohnt es sich? Was ist drin? Was sind unsere Lieblingskarten aus dem Set? Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, aber zuerst, nach einer viel zu langen Pause, Marc, wie geht's dir?
Hi, fragt besser nicht. 2025 war bisher nicht so freundlich zu mir. Ich habe mir eine Grippe eingefangen. Ich habe mir gerade heute zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie den Rücken verknackst. Das tut unendlich weh. Trotzdem wollte ich es durchziehen, weil neue Folge, neues Jahr, und ich will damit auch zeigen, ich lasse mich nicht unterkriegen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und natürlich die falsche Kamera an. Also es ist halt andere Kamera-Setup, da hat nicht funktioniert, deswegen muss ich jetzt die hier nehmen und. Es ist einfach ein Graus.
Es ist mal was kreativ, eine andere Einstellung einfach. Deswegen lassen wir uns davon gar nicht beirren. Von meiner Seite aus, ich bin auch ein bisschen under the weather. Ich habe hier schon meinen Tee vorbereitet und hoffe, dass die Woche wieder besser wird. Aber wie gesagt, wir wollten es nicht weiter ausfallen lassen. Ihr habt schon lang genug gesagt, dass ihr auch wieder Radio Ravnica haben wollt. Deswegen legen wir los. Aber bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy Energy Drinks, Eistee und Hydration Drinks und auch die Milchshakes, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen da gibt. Hast du die schon probieren können?
Ja, alle. Tatsächlich. Ich war ja letztes Jahr auf so einer Holy Party in Ding. Und dort gab es als Secret-Geschmack zum Probieren eben diese Sachen. Deswegen wusste ich schon ziemlich, ziemlich lange und habe immer wieder geteased, so hey, da kommt was richtig Geiles. Und ich stehe dazu. Ich finde die Milchshakes richtig, richtig geil.
Sehr nice. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder die sonstigen Getränke von Holy für euch entdecken wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart ein bisschen Geld mit den Codes Ravnica10, 10% auf euren Einkauf oder mit Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Es gibt auch immer noch Jahresanfangsangebote mit Shaker, mit Geschmacksrichtungen, also schaut da gerne mal richtig vorbei und unterstützt uns dabei indirekt. Und dann würde ich sagen, bevor wir ins eigentliche Thema gehen, wie hast du denn eigentlich die Feiertage bzw. die freie Zeit jetzt zwischen der letzten Ausgabe Radio Ravnica und der jetzt, wie hast du sie so verbracht?
Mit viel Magic. Wir hatten zum Beispiel das Jahresendevent im Fischkrieg, wo wir auch die Liga abgeschlossen haben, die Jahresliga, wo ich Dritter geworden bin.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und danach war ich in Herne auf dem großen Magic-Event der Lotus Vale Series. Und jetzt frisch letzte Woche war ich bei Ravensburger auf einem Lokana-Event eingeladen. Und das heißt, ich habe eine Menge Karten gespielt in der Zwischenzeit.
Wie ist so dein Eindruck von Lokana?
Crazy. Also die Community ist crazy. Sehr, sehr coole Content-Kreaturen, sehr liebe Leute tatsächlich, die vor und auch hinter der Kamera super, super nett und super smart sind. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Company Ravensburger, insane. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir haben ja schon viel auch mit anderen Companies zusammengearbeitet. Ja. Das war auch nicht schlecht, keine Sorge. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Niveau gewesen. Das war wirklich auf einem ganz anderen Niveau. Man hat sich halt so willkommen gefühlt, so overall excited, dass man da ist. Ich habe mit einem der Lokana, höheren Lokana-Dudes, sage ich mal, mit doch gequatscht, der mich auch auf den Podcast zum Beispiel angesprochen hat. Und er sagte, er guckte mich an und sagte, du warst doch damals so kritisch, dass wir zu Smith Toys und so nur gehen und nicht in Local Game Stores bleiben. Und was sagst du jetzt dazu? Und ich so, oh Mist, ich wurde ertappt. Aber es war halt sehr cool. Also es war sehr cool, die Community war cool, das Event war cool. Ich bin einen Sieg am Top 8 vorbeigeschrammt, leider, mit dem Deck, was ich vorher nicht großartig performt hatte, weil ich es mir von einem meiner Sponsoren leihen musste, beziehungsweise geholt habe. Und war spannend tatsächlich.
Sehr gut. Aber die Magic-Fans, muss man sich Sorgen machen? Heißt das in Zukunft Lokana statt Legacy?
Zum Teil ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, dass ich Mitte des Jahres wahrscheinlich einen anderen Channel aufmachen werde. Aber grundsätzlich bleibt mein Herz bei Magic und werde da auch viel machen. Wie gesagt, Lotus Vale in Herne war auch wieder ein absoluter Blast. So viele Leute, die auf mich zugekommen sind, so viele Leute, die ich gequatscht habe. Es war sehr, sehr cool. Unter anderem die Jungs von Was mit Pappe waren da. Und das war alles in allem sehr, sehr, sehr cool.
Nice. Ja, ich war in der Zwischenzeit, ich habe ein bisschen wirklich Pause gemacht nach dem ganzen Feiertags hin und her. Eine Silvesterparty, die in Berlin ein bisschen eskaliert ist, aber cool. Bei mir ist nichts passiert, Gott sei Dank.
Wollte ich gerade sagen, solange hier nichts eskaliert ist.
Nein, hier ist nichts passiert, aber dieses Video von diesen Kugeln.
Alter, yo.
Habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Aber unabhängig davon, wir waren danach noch, weil meine Freundin hatte Geburtstag, wir waren in Prag für ein paar Tage und es war auch sehr
Verlobte.
Schön. Verlobte.
Gewöhnlich.
Ja. Ich muss mir wirklich dran gewöhnen. Wobei, das ändert sich ja bald auch wieder. Deswegen.
Ja, stimmt auch.
Und das ist tatsächlich lustig, weil die hatten so ein Luxor-Kaufhaus, ich habe das im Livestream am letzten Mittwoch schon erwähnt, die hatten einfach so wie so ein Poké-Center quasi. Und da so sind wir auch drauf aufmerksam gegangen. Wir sind so lang gelaufen, aber so eine riesengroße Pokémon-Center-eske Abteilung da mit Pokémon-TCG und allem drum und dran. Und da sind wir reingegangen und haben auch noch andere TCGs geöffnet, auch Booster aufgemacht, allem drum und dran. Also es war ein sehr schöner Kurzurlaub und hat mich schon sehr gefreut. Aber mit genauso viel Elan möchte ich natürlich auch wieder weitermachen. Ja. Deswegen lassen wir uns mal direkt ins erste Thema reingehen. Und zwar, wie hat sich Modern nach den Bans entwickelt? Wir hatten ja am 16. Dezember den wohl größten Ban in Competitive Magic 2024. Ich will gar nicht über Commander Bans reden. Aber was halt schon viel Einfluss genommen hat. Zur Erinnerung, wir haben in Modern jetzt spezifisch den One Ring raus, wir haben Amdraptor raus, wir haben Gigantha the Wellspring raus und reinbekommen haben wir Mox Opal, Green Sun Zenit, Faceless Looting und Splinter Twin. Und man kann schon sagen, Modern hat eine gewisse Renaissance bekommen. Also ganz viele Content-Kreatoren. Ich habe sehr viel verfolgt von Mengu, von Saffron Olive, von MTG Goldfish, die alle alte Decks rausgepackt haben. Und um ehrlich zu sein, die wirkten gar nicht halb so schlecht. Also ich weiß nicht, wie hast du Modern mitbekommen? Hast du Modern gespielt nach den Bannings?
Nee, aber ich habe tatsächlich auf der Lotus Wear Series ja ein großes Modern-Event nicht gejudged. Ich war auf der Side Area am Judgen, aber im Main Event lief in der Zeit Modern tatsächlich. Und das war sehr spannend tatsächlich zu sehen. Ich bin da auch mal wieder mal rübergelaufen, das mir mal anzuschauen, eben genau deshalb. So, hey, was hat sich so geändert? Was passiert so? Und da waren ein paar richtig coole Decks mit dabei, auch so alte Decks. Splinter Twin zum Beispiel war vertreten. Alles in allem war das doch ganz spannend. Was ich nur gesagt habe, ist so, wir haben es predicted, wo wir gesagt haben, so, ja, eins der meistgespielten Decks ist halt Dimir Murktide, weil es halt vorher ein insane starkes Deck war, es wurde nicht angepackt und Psychic Frog ist einfach stark und das war crazy, wie oft das gespielt wurde. Aber ansonsten sahen die Leute ganz happy aus, tatsächlich.
Auf jeden Fall. Ein anderes Deck, was sich da so, rauskristallisiert hat und vielleicht auch eine neue problematische Karte wird, die wir aus Legacy auch schon kennen, und zwar Underworld Breach in den Grindstation-Decks, die jetzt auch mehr Fahrt annehmen. Unter anderem auch mit Mox Opal halt eben.
Mox Opal ist da crazy drin.
Und das ist halt eben so, da tendieren gerade so zwei Decks so ein bisschen wieder einen Aufwind zu bekommen, vielleicht mehr als andere Decks, aber auch nur von mir der Eindruck, ich habe tatsächlich Modern gespielt, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. aber dank Daybreak Account of Magic Online konnte ich es mir nicht nehmen lassen. Also zur Erklärung, wir sind beide im Daybreak Partnerprogramm für Magic Online. Das heißt, wir haben voll ausgestattete Accounts und können quasi jedes Deck ganz normal spielen. Wir können nicht irgendwie am Trading oder uns irgendwie bereichern dran, aber wir können halt Ligen spielen und so weiter und so fort. Und das habe ich tatsächlich mit einigen Decks gemacht, allen voran mit einem Affinity-Deck, was ich dank Mox Opal tatsächlich ziemlich cool finde und auch gemerkt habe, wie insane das ist, aber auf der anderen Seite auch erfahren musste, wie gut handelbar das ist. Also gerade sowas wie Meltdown
oder Wrath of the Skies.
Da wurde ich schon so übel mit gehittet, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt ist es vorbei, jetzt mache ich einfach gar nichts mehr so. Und gleichzeitig natürlich auch dann zu sehen, wie andere Decks halt eben aufploppen. Also ich habe Splinter Twin wirklich auch sehr viel gesehen. Ich fand, mich hat sehr gefreut, dass unter anderem Mengu Mono Red oder ich glaube es war Boros Burn gespielt hat und damit nicht wenig Erfolg hatte, was nahezu 1-1 die Liste ist, wie ich sie früher noch, als ich Paper Modern gespielt habe, auch gespielt habe. Und da dachte ich so, vielleicht ist Modern tatsächlich mehr Back, als ich dachte. Ja. Und deswegen, also ich bin sehr begeistert von Modern aktuell. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich mag auch, dass es so eine halb casual in Anführungszeichen Format ist, dadurch, dass es gerade kein wirkliches Turnier drumherum gibt. Also es gibt jetzt keine Pro-Tour in nächster Zeit, die das jetzt groß ankündigt. Das ist momentan wieder Standard Focus. Das heißt, der der Fokus auf Standard. Das heißt, viele Leute experimentieren einfach und das macht schon sehr viel Spaß. Metagame-Prozent-wise haben wir, wie du schon meintest, Demir Murktide und auch Boros Energy bei ungefähr 11%.
Immer noch.
Und die sind auch immer noch gute Decks. Also nur weil Amdraptor nicht dabei ist, heißt es nicht, dass es kein gutes Deck ist. Bei der 5% Hürde hatten wir Eldrazi Ramp, Mado Energy, also könnte man auch zusammenfassen, Grinding Station bzw. Underworld Breach Decks, und darunter verteilt sich es halt auf Belcher, Titan, Storm, Yawgmoth. Und weiter unten findet man dann auch nochmal sowas wie Boggles oder halt eben Affinity, Burn-Sachen und so weiter und so fort. Also man muss sagen, es ist auf jeden Fall, hat sich wieder ein bisschen geebnet. Man würde immer noch sagen, Dimir und Boros Energy sind so ein bisschen problematischen Bereich mit über 10%, aber ganz im Ernst, nach so einer langen Zeit One Ring, bin ich fast schon froh, dass das ist, was wir haben.
Ja, also gerade 10-11%, wenn es zwei Decks sind, ist es zwei so unterschiedliche Decks, ist es nicht so relevant, denke ich. Ist was anderes, wenn du jetzt irgendwie den Punkt hast, dass zwei Decks, die denselben Kern haben, wie wir das zum Beispiel in Legacy hatten mit Dimir Reanimator und Dimir Tempo, was einfach derselbe Kern einfach war, einfach dominiert haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt ist halt auch so ein bisschen die Zeit, wo man halt auch wirklich merkt, dass die Leute halt wieder experimentieren. Gerade dieses Eldrazi-Ramp-Deck, fand ich, hat sich ja auch schon so ein bisschen angekündigt mit Modern Horizons 3, hat es aber irgendwie dann nie wirklich geschafft, so durchzubrechen. Es war immer ein solides Deck, aber jetzt gerade kommt so etwas wie Kozilek's Command eben wieder mehr raus. Mhm. Oder jetzt auch Devourer of Destiny und so weiter. Und das finde ich einfach schön, dass jetzt auch so ein paar Ideen von Modern Horizons 3 außerhalb von Energy eben auch Play sehen und weiterentwickelt werden. Wir müssen jedoch vom einen problematischen Artefakt, The One Ring, zu einem anderen problematischen Artefakt reden, Moxopal. Glaube ich, der kritisierteste Unban, hat man auch in den Preisen gesehen. Also wenn man sich per Cardmarket Moxopale gerade zulegen möchte, gibt man da nicht wenig Geld für aus. Glaubst du, dass das einen Einfluss hat auf die Bannbarkeit oder Unbannbarkeit von Moxopal?
Also ein Preis sollte kein Ding haben. Das haben wir schon ganz oft gesagt. Es kommt so ein bisschen drauf an, ob er gereprintet wird in nächster Zeit oder nicht.
Ja, das wird dann auch spannend, weil wir haben ja auch schon die Sets gesehen, zumindest die Standard-Sets. Und da ist jetzt ja auch nichts dabei, wo man Moxopal unkritisch hätte posten können. Also vielleicht auf einem Bonus-Sheet oder so. Vielleicht kommt da irgendwie noch ein Commander-Deck oder so, wo es reinkommt. Aber ich habe tatsächlich einen Moxopal aus, ich glaube, Festival in the Box von Dan Fraser gezeichnet. Und da habe ich mich, also ich bin selten, bin ich bei so Preissteigerungen irgendwie beeinträchtigt, aber als ich den recherchiert habe, dachte ich mir so, holy shit, vielleicht sollte ich den bald loswerden, bevor der wieder sinkt. Aber genau, allem in allem muss man wirklich sagen, ist Modern gerade ganz gut aufgestellt. Was mir auch noch aufgefallen ist mit den Farbkombinationen, das ist ja auch was wir in Legacy ganz häufig haben. Blau ist sehr stark. Blau hat halt eben Force of Will. Wenn man sich hier das Metagame einfach nur durchscrollt und guckt, Rot ist sehr präsent, Blau ist sehr präsent, aber es sind irgendwie alle Farben mehr oder weniger vertreten. Grün hat mit Amulet Titan immer noch einen sehr starken Vertreter. Wir haben verschiedene Azorius-Decks von Belcher, was ja nicht wirklich Azorius ist, aber vom Prinzip her aber auch sowas wie Affinity. Wir haben sehr viele dreifarbige Decks, Grixis Murktide oder Indomitable Creativity in Jund. Also auch die Farbverteilung stimmt. Also würdest du sagen, Modern ist jetzt in einer Art und Weise da, wie es sich wünschenswert ist? Oder hast du noch was, wo du sagen würdest, hey, das müsste passieren, damit es halt jetzt noch besser ist und damit es auch bleibt?
Ich glaube, dafür ist es noch zu früh, das zu sagen. Generell muss ich sagen, gefällt es mir aktuell auch sehr gut. Ich für meinen Teil habe gerade ein sehr großes Auge wieder auf Blumentiden bzw. auf Titan, weil ich es damit ja mit Blumen auch gespielt habe und es sich mit Green Sansini wieder sehr stabil anfühlt. Und mal gucken, ich bin gespannt. Ich glaube, hier aktuell ist es noch zu schwierig zu sagen, hey, das ist wieder voll da oder das ist schon problematisch oder so. Ich glaube, es muss sich erstmal noch weiter setteln. Und wie du ja schon sagtest, auch problematische Decks haben aktuell Counter und dementsprechend ist das, glaube ich, okayisch aktuell. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, definitiv. Und in dem Sinne die Frage an euch. Wie findet ihr gerade Modern? Spielt ihr Modern? Habt ihr euch über die Bannings, Unbannings gefreut? Und ist das was, woran ihr Interesse habt? Vielleicht auch jetzt wieder einzusteigen. Die Decks, wenn man sich auch den Durchschnitt anguckt, gerade so Richtung Burn und auch so günstige Boggles-Decks, die kriegt man schon für den Preis für das eine oder andere Standard-Deck. Also ist das was, was euch interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, was eine Quasi-Ankündigung ist. Also, ich erkläre erstmal, ich weiß, du weißt schon die Story, das ging auch so ein bisschen durchs Magic, Reddit und Social Media. Aber auf Magic Arena gibt es Daily Deals. Daily Deals haben häufig verschiedene Angebote. Manchmal ist ein Pack für ein bisschen günstiger drin, was man dann nur einmal kaufen kann. Meistens sind es irgendwelche Card-Styles, also sozusagen Skins von Karten, die man auch spielen kann. Das sind nicht die eigentlichen Karten, sondern man kann sich dann ein bisschen Geld ausgeben und hat eine schönere Version von einer gewissen Karte. Und sie haben zu Anfang des Jahres haben sie eine kleine Serie gemacht, wo sie für jedes Set, was angekündigt wurde, eine kleinen Daily Deal angeboten haben. Also Etherdrift, das nächste Set, was rauskommt, hat ganz viele Vehikel. Macht ja auch Sinn. Es geht um Autos, es geht um Death Race. Dann gab es zu Takir, gab es verschiedene Drachen, Myrim, Sentinel Worm, Zogo und Ojitai, Ziatora, Rith und so weiter und so fort. Zu Final Fantasy haben sie die Karte Final Flare und einen ganzen Cycle an Crystals, plus halt Crystal Grotto und Crystalith Giant genommen, weil ich glaube, bei Final Fantasy sind Kristalle wichtig, richtig?
Keine Ahnung.
Okay. Aber ich habe mir erklären lassen, dass Kristalle das sind, was man irgendwie sammelt und woher Power kommt oder sowas. Dann Edges of Eternity, Space Sci-Fi, alle Karten hatten Star im Titel. Also Starfield Mystic, Star Charter, Stargaze und so weiter und so fort. Spider-Man, sehr lustig, ist alles Spinnen. Vor allen Dingen eine Karte, die da drunter ist, ist der Dryder, was eine Dungeons & Dragons-Kreatur ist, die halb Spinne, halb Elf ist, also quasi eine Art Spinnenmann. Fand ich irgendwie ganz witzig. Jetzt ist aber spannend. Wir haben ein Unannounced Universes Beyond Set, wo wir noch nicht wissen, was da denn kommt. Und die Karten, die wir hierfür haben, ist Into the Fire, Water Knot, Earth Cold Elemental, Airdrop Aeronauts, Distant Mindbender und Oswald Fiddlebender. Das beinhaltet die Worte Fire, Water, Earth, Air und zwei Karten mit Bände. Wer die Serie Avatar The Last Airbender im Englischen oder zu Deutsch Herr der Elemente von Nickelodeon mal geguckt hat, der wird das vom Intro her kennen. Jetzt haben viele gemutmaßt, okay, das muss doch eindeutig Avatar sein, oder?
Ja.
Wie ist deine Meinung dazu?
Bin ich ziemlich dabei. Also Avatar ist auch eine Franchise, die ähnlich wie die anderen Franchises den Namen sehr gerne hergibt. Wir hatten ja schon Avatar-Karten bei Schwarz und Weiß.
Ja.
Und ich denke tatsächlich, dass das eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat. Und ich freue mich drauf.
Ja, wie hast du Avatar gesehen? Wie findest du Avatar?
Ja, ja. Ich liebe Avatar von vorne bis hinten. Alles daran ist großartig. Ich habe auch Cortana gesehen und es auch geliebt tatsächlich. Ich bin einer der gefühlt wenigen, die das gut fanden. Ich fand das sehr, sehr gut tatsächlich. Und ich habe es so oft gesehen. Es ist einfach so crazy. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sie es umsetzen.
Ja, also ich muss auch sagen, also Herr der Elemente war sowohl in meiner Jugendzeit als auch später, als ich es dann rewatcht habe als Erwachsener, ja. Es ist ohne Witz, es ist immer noch eine meiner Top 3 Serien of all time.
Ist kein einfach Anime nur, dabei. Ja, muss man immer wieder also, dabei sagen.
Das ist halt die große Diskussion, ob es ein Anime ist oder nicht. Ich würde sagen, es ist eine animierte Serie, so wie es auch Animes sind. Aber ich verstehe, dass der Herkunftsort da relevant ist. Aber ja. Trotzdem ist es halt was, wo ich sagen würde, hey, da hängt irgendwie mein Herz wirklich dran, ja. Als wir beim Battlebären waren.
Ja.
Die hatten mir tatsächlich von Schwarz und Weiß, von diesem Avatar-Set, so eine Box geschenkt, wo eine Deckbox drin war und ein paar Booster. Und ich bin komplett ausgerastet. Ich fand es so cool, die Charaktere wieder zu sehen, die Deckbox.
Die Booster haben wir bei mir im Vlog hier aufgemacht gehabt.
Stimmt,
und du hast wirklich die Reaktion gemerkt, wie also du vor allem, dass du das hart gefeiert hast, aber bei mir ist auch so viel an Erinnerungen gekommen. Das war sehr cool.
Total. Deswegen meinte ich am Anfang, es ist eine softe Ankündigung, eine soft confirmation. Also alle Zeichen stehen eigentlich dazu. Es gibt noch ein paar weitere Sachen, wie dass es halt produziert wird gerade von Netflix eine dritte Serie neben Herr der Elemente und Legende von Korra, die Ende des Jahres rauskommen soll, dann mal das Set rauskommen soll. Netflix produziert gleichzeitig oder für Netflix wird gleichzeitig auch eine Magic the Gathering Serie produziert. Wir wissen, dass Magic the Gathering mit Nickelodeon zusammenarbeitet aufgrund der SpongeBob Secret Lair, die viel gemimt wurde. Also alles deutet darauf hin, dass es dass es so kommen wird, dass wir Avatar, der Herr der Elemente oder Avatar allgemein mit allen anderen Charakteren aus Korra eben in Magic bekommen werden. Du hast eben schon gesagt, du findest diese Zusammenarbeit gut.
Ja.
Glaubst du denn auch, dass es für gute und interessante Kartendesigns sorgen wird? Oder hast du da so ein bisschen das Problem, auch vielleicht, dass es von der Stimmung her auch nicht so ins Magic reinpasst?
Meiner Meinung nach passt das immens gut in Magic rein, weil es sind Elemente, die man bändet. Es sind zufällig aktuell jetzt nur 4 Elemente, das halt leider gesucht ist. Sonst wäre es sehr geil, das auf Farben aufzuteilen und nochmal dieses Oldschool-Feeling aufzusetzen mit hey, Feuer, Wasser und die bekämpfen sich. Und es ist halt Red Elemental Blast, Blue Elemental Blast. Es sind diese Sachen wieder. Und das, glaube ich, wird so nicht ganz kommen, dadurch, dass es nur 4 Elemente sind. Ich hoffe, sie bringen auch die Sub-Elementals rein, also sowas wie Blood-Bending oder Metal-Bending, fände ich sehr geil. Oder Blitze halt, logischerweise. Also was wie Lightning Bolt mit Azusa drauf oder so, easy. Also das ist ja gegeben, sag ich mal. Oder Zuko. Und also es wird, glaube ich, ganz cool. Und es passt für mich auch, weil es halt nochmal so ein Fantasy-Universum. Es ist halt kein wir fahren Cybertrucks durch die Galaxie oder wir fahren irgendwie auf irgendwelchen Autorennen oder sonst was. Es ist halt wirklich nochmal, es passt besser zu Magic als die aktuell angekündigten Magic-Sets für mich. Und das sagt schon viel aus.
Ja, also ich bin wirklich tatsächlich sehr gespannt, wie sie es stilistisch umsetzen werden, weil, um bei dem Schwarz- und Weiß-Beispiel zu bleiben, was sie da genommen haben, sind Screenshots aus der Serie. Und wir wissen, Magic macht das nicht, Magic wird es auch für dieses Set nicht machen, wenn sie es denn machen. Das heißt, sie müssen irgendeine Übersetzungsarbeit tätigen, um das quasi, dass eine Mangali, Villeneuve, ein Iro oder sowas malt, ein General Iro oder so. Das heißt, irgendwie muss man halt den Stil einfangen und halt irgendwie übersetzen. Und da bin ich auch sehr gespannt bei Final Fantasy, bei der Universe Beyond, weil Final Fantasy ist sehr, sehr Anime. Final Fantasy hat halt so einen gewissen Look, auch wie zum Beispiel halt in den Filmen, die es ja auch dazu gibt, die ja auch so einen anime-mäßigen, pseudo-realistischen, aber man merkt immer noch, dass es anime-inspirierten Look halt eben gibt. Und wie man den halt eben auf Karten bringt, ohne dass es zu fremd wirkt, weil wir haben dann, das ist ein Standardset, also wir haben dann Cloud Strife, der gegen Desmond Miles von Spider-Man oder halt Peter Parker von Spider-Man gegen dann Zuko oder Iroh oder sowas kämpft oder Aang. Und wenn man einfach nur die Bilder sich mental so vor Augen führt, das sind schon 3 extrem unterschiedliche Stile.
Ja, aber das hat man mit Assassin's Creed ja auch hinbekommen. Also ich würde Assassin's Creed sehr nah an Final Fantasy ransetzen tatsächlich. So von, zumindest von den Spielen her. Und das hat man ganz gut umgesetzt. Und ich bin da auch mit den Doctor Who-Serien und so weiter und so fort als Realverfilmungsserien mittlerweile sehr positiv gestimmt, dass sie das zumindest irgendwie magifizieren. Ich weiß nicht, es ist kein Wort, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Halt dieses in Magic einpassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ich glaube, das machen sie auch dann bestimmt.
Ja, ich denke auch, dass es, also ich habe schon Zuversicht, dass sie es gut hinkriegen werden. Avatar ist, glaube ich, nur das Beispiel, was mir von allen anderen Beispielen gerade am meisten vor Augen kommt. Das ist knallbunt und halt auch, es ist halt immer noch im Kern irgendwo eine Kinderserie, zumindest Herr der Elemente. Und wie man das halt unter einen Hut bringt mit halt so Duskmorn, Aetherdrift, mit auch Tag hier, also ich bin in meinem Kopf, passt das noch nicht so ganz hundertprozentig zueinander. Bei Schwarz und Weiß hat es irgendwie gepasst, weil Schwarz und Weiß ständig diese Crossover macht und auch immer mit Screenshots arbeitet, soweit ich weiß. Und da macht das irgendwie, da ist das schon so ein bisschen chaosmäßig. Und da ist mein einziges Problem mit Avatar, dass ich mir so ein bisschen denke, dass als animierte Serie von den Realverfilmungen, lassen wir jetzt mal weg, fehlt mir da halt, glaube ich, so ein bisschen eine generelle Spur, wie man es in Magic reinbringt. Aber ich habe keine, also wenn sie es wirklich machen, habe ich wirklich keine Bedenken, dass sie es irgendwie hinkriegen werden. Aber auch nochmal dazu, ganz wichtig zu sagen, nur weil es diesmal eine IP erwischt, die wir beide mögen, heißt das nicht auch, dass diese grundsätzliche Kritik, die wir an Universe Beyond haben, nicht weiterhin steht? Also ist es weiterhin so, dass ich zumindest auch sowas wie Aetherdrift oder Murders at Call of Mana, Thunder Junction, diese Gimmick-Magic-Sets lieber weniger hätte, dafür echte Magic-Sets wie Boomburrow oder auch Takir hoffentlich wird oder wie Foundations zum Beispiel auch war.
Oh ja.
Und dass ich, wenn es irgendwie möglich wäre, Universes Beyond auch als separate Bereich von Magic sehen würde. Es ist halt nun mal so, dass wir jetzt gerade keine, also es ist so 50% Magic the Gathering von der IP, her nicht mehr Magic the Gathering ist. Was immer noch kacke ist, niemand ist damit zufrieden. Aber trotzdem ist es halt sowas, wenn was Gutes dabei ist, worüber wir uns freuen, dann wollen wir auch positiv darüber Bericht erstatten. Aber trotzdem, die Kritik grundsätzlich steht auch weiter.
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass das Universe Beyond einfach ein Side-Produkt sein sollte, was neue Leute mit reinzieht und nicht eins der Bases. Und hier ist es eins der Bases. Wir freuen uns auf die IP. Es gibt auch haufenweise Leute, die sich zum Beispiel auf Final Fantasy und so weiter freuen.
Ja.
Lass die Leute sich freuen, keine Sache. Marvel. Also ja, lass die Leute sich freuen, keine Frage. Es ist bestimmt für die Leute wirklich cool. Ich kenne das, wie gesagt, von Assassin's Creed zum Beispiel auch sehr stark. Oder jetzt auch für Avatar freue ich mich auch innerlich mega drauf.
Ja.
Und aber ich kann auch genauso verstehen, dass das Leute sich da hinstellen und sagen, oh nee, die finde ich scheiße, da habe ich gar keinen Bock drauf. Die werden richtig kacke. Und ich sage, okay, dann ist es deine Meinung, ich habe meine Meinung und am Ende des Tages ist einer von uns beiden glücklich und im nächsten Set ist es vielleicht du, der glücklich ist.
Eben, ja. Und das ist halt das, so Hit- und Miss-Sets gab es ja schon immer. Wenn man mit Ägypten nicht viel anfangen kann, dann war Amon Kett nicht sein eigenes Set. Es ist natürlich ein bisschen mehr on the nose mit diesen fremden IPs, wo man sagt, mag ich die IP? Ja, dann ist cool. Wenn nicht, dann ist schlecht. Also Herr der Ringe fand ich super. Dr. Who war jetzt nicht so meins. Trotzdem habe ich in beiden Sets Karten gefunden, die ich halt irgendwie mag. Und ja, ich hoffe, man kann das jetzt den einzelnen IPs jetzt nicht zu schlecht anrechnen, als dass es quasi auch gerade, wenn neue Fans dazukommen, dass sie dann irgendwie, dass man da stumpf macht. Spielt gerne mit jedem, der Magic spielt. Lasst euch da nicht zwischenmenschlich beirren von Universes Beyond.
Genau.
Aber abseits davon, wie haltet ihr diese quasi Ankündigung? Glaubt ihr, dass es wirklich Avatar, Herr der Elemente ist, was dahinter steckt? Oder sagt ihr, das könnte auch diese andere Welt sein, die ich jetzt gerade nicht zur Hand habe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit dem neuesten Release von Magic the Gathering. Denn es ist schon Januar, das heißt Zeit mal wieder für ein neues Booster-Set. Und diesmal ist es Innistrad Remastered. Wir haben von den Remastered-Sets schon einige gehört. Wir hatten Time Spiral, Dominaria, Ravnica und jetzt Innistrad Remastered. Gehen uns langsam die guten Planes aus?
Also wir haben noch auf jeden Fall Mirrodin.
Ja.
Tarkir, wenn wir jetzt ein neues Set bekommen.
Lorwyn ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Aber
ja, Lorwyn. Lorwyn ging auch noch.
Hat, glaube ich, keine guten Karten.
Ja, sind halt vor allem eine Menge Karten, die man nicht kennt, tatsächlich. Also ganz oft habe ich den Punkt, wenn ich eine coole Karte lese, so, ah, Shadowmoor, ah, Lurwine, ah, ja, okay, habe ich keine Ahnung von, weil ich da eine Pause gemacht habe. Und das haben eine ganze Menge Leute da gemacht. Ja. Ansonsten ging es bestimmt noch, wir hätten auch noch Lara.
Ja. Also es gibt noch ein paar Sachen, die man machen könnte. Vielleicht fasst man auch mehrere Sets dann zusammen oder so. Man weiß es nicht. Aber apropos, sie hatten keine guten Karten auf dem Plane. Das hat sie aber in Innistrad Remastered auch nicht abgehalten. Spaß beiseite.
Wir haben gute Karten, die haben sie nicht eingenommen.
Genau. Wir haben jetzt das ganze Set gepreviewt bekommen. Es ist dieses weirde zwischen den Ferien-Release, wo Preview-Events eher kurzfristig sind. Die Preview-Season war relativ kurz. Aber es ist auch ein reines Remastered-Set, die nichts an Legalität eher ändern. Es sind einfach nur weitere Karten, die in den Umlauf kommen. Jetzt, also hast du ein bisschen die Previews trotzdem verfolgt? Hast du dir die verschiedenen Kartenversionen angeguckt, die es da so gibt?
Ja, tatsächlich wurde ich damit zugebombt. Gerade was Old Border angeht, ich habe in meinem Freundeskreis sehr viele Leute, die meinen, der Old Border wäre der coolste Border, auch wenn sie keine Ahnung haben. Nein, jeder soll den Border haben, den er haben will.
Ja.
Aber ich habe sehr viele Freunde in meinem Kreis, die den Old Border sehr feiern und dementsprechend wurde ich mit sehr vielen Old Border-Karten zugespammt.
Ja, also genau, Old Border ist ein Ding, was die neu rein oder was sie jetzt wieder damit machen mit Karten, die auch keinen Old Border haben. Bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, Delver of Secrets mit dem originalen jetzt Hum Artwork. Großartig, auch in Old Border sieht es ganz schick aus, ist ein bisschen ungewohnt, weil es ja original kein Old Border ist. Darüber hinaus haben sie aber auch Movie-Poster und Borderless-Karten, die aber nur, zumindest die Movie-Poster-Karten, werden nur im Collector-Booster drin sein. Die Borderless-Karten, wie zum Beispiel Young Wolf, gibt es im Play-Booster und Collector-Booster. Wir haben auch Showcase-Frames, die wieder zurückkommen, zum Beispiel diesen Fang-Stil von Crimson Vow, kriegt es jetzt auch zum Beispiel Blood Artist. Und halt eben die Retro-Frames, die auch in Playboostern und Collector-Boostern geliefert wird. Also alles außer die Movie-Karten gibt es in allen Boostern-Sets. Achso, und es gibt noch den seriellen Edgar Markov, der Headliner ist. Das heißt, das ist die einzige Karte mit einer Nummerierung, die es geben wird. Und das findet man auch im Collector-Booster. Abseits davon, allein von den Reprints her, gibt es da was, was dir ins Auge gefallen ist, als da lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen?
Ja, sehr negativ.
Okay.
Weil mir ganz viele Leute die Talia geschickt haben. Logischerweise, ja. Talia ist nun mal eine meiner Signature-Karten. Ich weiß nicht, wie viele Talias ich unterschrieben habe. Das hier sieht jetzt die Heretic Qatar, das bedeutet nicht die ich hauptsächlich feiere. Und die hat ein Full Art bekommen, wo sie auf dem Dach steht, haufenweise Zombies abschlachtet und ein Schwert in der Hand hat. Und als das gepreviewt wurde, hing ich da und dachte mir, hä? Wie sieht die denn aus? Und es liegt so ein bisschen daran, dass es nicht der Originalkünstler ist von Talia, der daran gearbeitet hat. Dazu kommt, dass sie das Schwert unglaublich seltsam hält. Wirklich seltsam.
Ja, so. Ja, sie ist hat mehr vor allem, wie so ein Dolch gehalten, anstatt halt wie
sie hat vor allem keine Finger. Hält. Sie hat keine Finger. Ja, die Hand ist falsch rum.
Verloren.
Und das ist halt wirklich wild und sowas kenne ich eigentlich nur von sogenannten Chat-GPTs. Also von KIs. Genauso ist das Gesicht sehr weird. Also wir wissen ja schon, dass einige Künstler sich mit ChatGPT oder mit anderen KIs einen Vordruck machen lassen und den dann nachzeichnen oder nachbauen oder so oder sich Ideen damit reinholen. Aber das Ding, oh Junge, das sieht, ich will da niemanden beschuldigen, wenn die Person das selber gemalt hat, herzlichen Glückwunsch, mal bitte das nächste Mal Finger. Und es sieht so krass nach KI für mich aus. Das ist
ja
crazy.
Also ich weiß, was du meinst. Ein Punkt, den man dagegen anführen könnte, wäre halt, dass es halt mit Winona Nelson eine resümierte Magic Artist gibt, die schon lange Artworks macht. Heißt natürlich nicht, dass sie befreit ist, auch da sich zu behelfen mit KI, wo sie ja aber auch weiß, dass halt eben Magic the Gathering keine KI-Artworks zulässt oder KI in Artworks zulässt. Aber ich stimme dir zu, dass das Gesicht so ein bisschen komisch wirkt. Auch, also ich weiß, dass Talia schon immer weiße oder weiß-blondes Haar hat. Aber hier wirkt es schon mehr Targaryen-mäßig, also so ein bisschen zu mystisch weiß für dann doch eine recht junge Dame. Also es ist ein bisschen, ich weiß, was du meinst, es wirkt, auf den ersten Blick ist es wow, auf den zweiten Blick ist es so ein bisschen, irgendwie nicht ganz getroffen. Aber ich meine, sie haben ja auch nicht die richtige Talia getroffen, deswegen ist es vielleicht auch absolut. Ansonsten nennenswerte Reprints, jetzt rein vom Value her. Es gibt ein paar. Wir haben natürlich Edgar Markov, das ist die teuerste Karte im Set. Wir haben aber auch sowas wie Mitruk Massacre 1, das Prequel. Dann Emrakul, der Original auf Innistrad. Gisela, Captivating Vampire. Hermit Druid, was lustigerweise keine originale Innistrad-Karte ist, sondern sie kommt von irgendwo anders her. Aber man hat sich quasi mit einem neuen Artwork bestückt und dann gesagt, hey, das ist auf Innistrad. Wir haben Sorin, Imperius Bloodlord, der bei Pioneer Unruhe gesorgt hat, aber dann gebannt worden ist leider. Das heißt, da hat Value gedroppt, aber immer noch sehr viel wert. Wir haben noch so Sachen wie eben den Bloodline Keeper, Captivating Vampire und auch die Slowlands, die auch lustigerweise mit Doctor Who das letzte Mal ein Reprint bekommen haben. Mit Ausnahme von so ein paar, die da teurer geworden sind. Das heißt, wir haben eigentlich ein ganz gutes Set. Es gibt noch sowas wie Skidrock Monster oder Gravecrawler, die jetzt nicht wirklich super teuer sind, aber nice to have.
Ja.
Es gibt auch so ikonische Karten, die man auch mit Innistrad verbindet, wie den Snapcaster Mage, der aber nur im Old Border Slot geben wird. Genauso wie Craterhoof Behemoth auch nur eine Old Border Karte ist. Was so ein bisschen limitiert, wie häufig man das sieht. Das heißt, es wird auch am Preis nicht viel ändern. Aber das war's dann auch schon irgendwie. Also
was noch die Planeswalkerin?
Bitte?
Du hast noch die Planeswalkerin.
Die Planeswalkerin? Meinst
Liliana
du?
Vale.
Ach so, Liliana Vale. Ja, genau. Aber sie ist ja auch eine Retro-Fame-Karte.
Ja, also, sie ist auch nur im Old Border-Style verfügbar.
Genau, also sie gibt's nicht im eigentlichen Set. Also sie ist dann so Bonus-Sheet-mäßig. Kann man sie auch in Playbooks dann ziehen, aber halt nicht, sie ist nicht als normale Mythic zu werten, meiner Meinung nach.
Was aber ich so das ist der Fall. Finde. ja.
Ja, total. Aber es ist auch lustig, weil Liliana of the Veil ist das erste Mal, glaube ich, dass wir offizielles Old Border Planeswalker Design haben. Also sie hat den Old Border Frame und aber unten eine 3, wie es halt Planeswalker für die Loyalty hat. Also es wird ganz weird, wenn man darauf achtet. Ich weiß, ja.
Es gab ein Secret Layer Set mit Old Border Planeswalkern.
Ja,
und da wurde, genau, das wurde ganz hart kritisiert, eben genau für zum Beispiel diese 3 da unten. Und deswegen finde ich Liliana ganz schön, weil man sieht, dass Wizard of the Coast sich endlich mal Kritik gestellt hat und es verbessert hat. Ja. Weil die Leute fanden es halt echt weird, dass man da nicht sehen kann, wie viel Loyalty die Karte reinkommt, sondern dass es halt im Text war, so, as this Planeswalker enters, put that many counters, und du hast es halt nie gesehen, wie viel es ist auf einen Schlag. Und das war ein bisschen verwirrend.
Ja, total. Aber ich meine, ich mag das Artwork von Liliana. Es ist so das Ikonische. Ist, glaube ich, auch das zweite Printing von Liliana. Das hat sie halt auch erst so ikonisch gemacht für Magic the Gathering. Deswegen ist es ein gutes Artwork. Aber ja, bisschen weird meines Geschmacks nach. Aber genau.
Ich finde es halt so weird, dass man den Hermit Druid da reinpackt. Einfach so in das Set. Mhm. Aber halt so Karten wie Snapcaster Mage oder Lily, die ja effektiv in dem Set waren, dann in so einen Retro-Slot. Ja. Statt hinzugehen, wie bei Timespire Remastered, und einfach andere Karten dann in diesen Retro-Frame zu tun. Nein, man nimmt sowas wie Kraterhof Behemoth, Liliana of the Veil, Snapcaster. Wo ich mir denke, das sind alles Karten, also, die Leute hassen es, wenn ich sage, aber ich bin ja alt. Und ich habe diese Sets, die Originalsets gedraftet. Ich habe displayweise Innistrad aufgerobbt und verdraftet. Darfst du heute keinem mehr erzählen, dann kriegen die alle einen Herzinfarkt bei den Preisen, die Dinger aktuell kosten. Und wir haben auch mit Snapcastern gespielt. Die Snapcaster waren im Draft halt, Und genauso war Liliana of the Veil, Aber das hat trotzdem dem Set nichts am Abbruch getan, Liliana einfach zu droppen und dem Gegner einfach ein Removal zu haben und so weiter. Das war okay. Und die jetzt noch zu limitieren, dass man sie ins Set tut, aber da nicht so oft ins Set tut, weil sie ja nur seltener gezogen wird, finde ich alles ein bisschen weird.
Ja, total. Vor allen Dingen halt, gerade im Fall von Snapcaster Mage muss man halt auch sagen, das ist halt eine ikonische Karte, aber sie ist jetzt auch nicht so viel wert. Also 14, 15 Euro oder so.
Es sei denn, man nimmt die Hatsune Miku.
Ja, klar. Okay, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber das Volkan Bagger Artwork mit dem Spieler, der die Karte ja auch designt hat, ist ja großartig. Ich hätte es mir halt auch mehr gewünscht, dass sie halt auch mehr available ist. Also es ist jetzt hier auch in Mythic, wo sie, glaube ich, ursprünglich auch einfach eine Rare war. Aber apropos Rare, die dann irgendwann zu Mythic wurde, wo ist dann Cavern of Souls? Also das ist ja zum Beispiel was halt auch, wo man auch sagen könnte, warum haben sie das nicht reingebracht? Das
sind ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Einfach die in Old Border, wie geil wäre das bitte?
Ja, total. Und so könnte man halt auch eben weitermachen mit so Vampire-Themed-Karten, die auch teilweise bei Innistrad waren, wie Sanguine Bond und Exquisite Blood. Da hatten wir ja letztens jetzt die Secret Lair Drop zu gehabt, aber es ist trotzdem beliebte Commander-Pieces. Sowas wie Parallel Lives oder halt, wie gesagt, Crater of Behemoth in Nicht-Retro-Frame, einfach als Karte im Set. Hätte, glaube ich, schon viel getan, eben das Set ein bisschen aufzuwerten. Und ich glaube, das hätte wirklich ein bisschen was gebraucht. Also ich habe mir die Analyse angeguckt von Saffron Olive, MTG Goldfish, und er sagt halt auch so, um das Geld wiederzubekommen, was du für ein Playbooster-Pack dafür ausgibst, musst du schon echt lucky sein, weil ein Großteil der Rares wird es nicht bringen. Über die Hälfte der Mythics wird es nicht bringen. Und das ist halt so ein Zeitpunkt, wo ich denke, okay, es ist ein Nostalgie-Set, und im Großen und Ganzen muss man auch sagen, hat es nicht so viel Einfluss. Man kann es mal draften für einen spaßigen Abend so, aber wenn man halt merkt, die Karten sind da, man hätte sie reinbringen können und sie hätte das draftmäßig jetzt auch nicht so weit verändert. Und selbst wenn, who cares? Also dann hast du trotzdem teure Karten in einem Set, was dich auch verkaufen soll. Und das sorgt halt irgendwie bei mir dafür, dass ich irgendwie ein recht negatives Bild von Innistrad remastered habe, was mich irgendwie überrascht, weil eigentlich liebe ich Innistrad. Und eigentlich hätte ich auch voll Bock, das zu draften. Aber irgendwie fehlt mir so das Argument, warum man das holen sollte.
Ja, bin ich ganz bei dir. Aber dasselbe Problem hatten wir auch mit Ravnica Remastered.
Aber da waren immerhin die Shocklands
drin. Genau, da waren die Shocklands drin und mehr nicht. Das war ja das genaue Problem. Also es war ja bei Ravnica genauso. Da gab es auch ein, zwei Karten, die noch teuer waren, außer den Shocklands. Das war's. Und die haben sich auch mittelmäßig erholt davon. Das muss man jetzt auch dabei sagen. Also das Set hat ja trotzdem sehr viel Spaß gemacht zu draften. Ich weiß noch, wir waren ja, beim Battle Bear Anfang letzten Jahres und haben das dort gedraftet beim Community Event. Und das war ein super cooler Draft. Ich habe Boros Agro gespielt. Das war cool. Und das war sweet. Aber es war halt nichts, wo ich sage, boah, krass, Value oder so. Nein, gar nicht. Also da hatten wir sogar noch Anime-Artworks zum Teil zum Beispiel sogar mit drin.
Ja.
Und so ein Kram, um das Ganze halt irgendwie verkaufbarer zu machen. Das fehlt jetzt hier auch noch komplett. Du hast nur noch dieses Special Fang Frame, den alle total toll fanden, nicht?
Mhm.
Und also ich glaube, alles in allem unterschätzen sie, wie stark das zumindest in Europa oder zumindest in meiner Bubble und wahrscheinlich auch in deiner Bubble, wie wichtig, dass die Draftability ist. Ich weiß nicht, wie das in größeren Städten, also in anderen Städten ist. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Aber die Draftability ist halt schon wichtig, ja.
Mhm.
Aber das war ja auch so irgendwie der Clou am Draft. Dass du eben auch mal eine beschissene Rare wie zum Beispiel Storming the Rooftops bekommen hast oder Cavern of Souls, die halt im Draft kacke war. Aber beides waren Karten, die man cool in Commander-Decks oder in Competitive-Decks packen konnte und einfach Spaß haben konnte. Und dann hatte man trotzdem was mitgenommen vom Event. Und das ist halt so halt gar nicht der Fall irgendwie.
Ja, eben. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir ein bisschen zu häufig auf Innistrad waren. Also allein seitdem ich angefangen habe, war halt Shadows over Innistrad gerade rausgekommen. Und dann hatten wir halt Midnight Hunt und Crimson Vow, was beide Set waren, die so... Bitte?
Eldritch Moon war auch noch auf Innistrad.
Eldritch Moon kam noch raus. Genau, dann halt die zwei neueren Innistrad-Sets.
Und Double Feature.
Double Feature, was reinkommt. Und da finde ich es halt so ein bisschen, also ganz im Ernst, bei so ein paar Rares frage ich mich halt auch so, warum? Also so Hopeful Initiate. Ich weiß, dass das eine gute Karte in Pioneer Humans war, aber auch weit weg davon ist, halt jetzt irgendwie so viel Play zu sehen. Und du merkst halt so ein bisschen, dass sie bei der Kartenauswahl halt so ein bisschen stretchen mussten. Sie mussten so ein bisschen gucken, okay, was können wir aus den Sets mit reinnehmen? Und das ist halt nicht wie Dominaria Remastered, wo du mehrere Jahre an Sets hast, die du da reinbringen kannst. Das war ein richtiger Banger von einem Set. Und hier so langsam kommen sie an ihre Grenzen. Und deswegen die Einstiegsfrage, was man denn noch für ein Remastered-Set irgendwie rausbringen könnte, ohne zu stretchen. Ich glaube, wir haben mit Innistrad Remastered schon das Limit erreicht von Sachen, die man in so ein Remaster-Set packen kann, ohne neue Designs, ohne auf zu viel Tricksereien mit Karten, die nicht auf Innistrad sind, reinzubringen. Und übrigens, das ist auch was ich zum Beispiel auch ziemlich cool finde. Also Metallic Mimic hat zum Beispiel ein neues Artwork bekommen im Stil von Innistrad. Und für mich macht das auch vollkommen Sinn, weil Innistrad hat ja auch so ein mit Spirits und Humans und Zombies und Werwölfen. Hat's ja schon so einen thematischen Zusammenhalt und du brauchst halt diese Shapeshifter. Und da finde ich es irgendwie cool, dass sie die halt so reingebracht haben. Aber wenn ich halt mir die Karten ansehe, excited mich das irgendwie nicht. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil ich würde mich gerne mehr exciten für so ein Set. Gerade was halt für eindeutigerweise für die Oldschool-Magic-Spieler oder für die originalen Magic-Spieler irgendwie so ein Bone ist, den man den halt zuwirft. Dann würde mir das, hätte ich mehr Spaß dran, wenn es mir mehr gefallen würde. Und ich glaube, in dem Fall sorgen sie wirklich viel oder versuchen sie viel halt auf diese Special Treatments zu setzen, auf diese Movie-Poster-Karten, dass sie selten sind und so weiter und so fort.
Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du den Oldschool-Spieler, ich sage jetzt Oldschool, ich weiß, es ist nicht Oldschool, aber ihr wisst, was ich meine.
Den
Nicht-Fire-Player, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Ära wir gerade haben, ansprechen möchtest, dann tust du doch keine Karten, die da nicht drin waren, rein. Du willst doch, die Remastered-Sets sind doch mit der Idee, dass die Leute diese Drafts, diese gebrandeten Drafts der Sets nochmal neu erleben dürfen. Ja, bei Timeshifted, also bei Timesquare Remastered, da hat es noch irgendwie gepasst, weil es halt auch so ein bisschen was von außen mit reingezogen hat. Klar, keine Frage. Aber es waren halt drei Sets, die man gedraftet hat. Das war halt geil. Innistrad Remastered hat, glaube ich, einfach das Problem, dass es zu viele Sets sind, die zu viele Tribal-Sachen unterschiedlich gehandelt haben. Und am Ende des Tages waren sie halt sehr vorsichtig, weil sie eben mit sowas wie Double Feature so hart auf die Schnauze gefallen sind.
Ja, und ich meine, eigentlich das, also Innistrad Remaster, so wie sie jetzt hatten, hätte halt Double Feature sein sollen vor 2 Jahren. Und dann wäre es halt richtig geil gewesen. Ne? Und das fehlt halt so ein bisschen. Im Endeffekt können wir aber auch nicht zu kritisch sein, zumindest meiner Meinung nach, weil im Endeffekt, was dieses Set halt eben machen wird, ist, es wird dafür sorgen, dass die Karten mehr available sein. Also gerade wenn ihr ein Vampir-Deck bauen wollt, dann wäre jetzt eine ziemlich gute Gelegenheit dazu. Nicht nur Edgar Markov reprintet wird, sondern auch alle Karten, die Staples sind in diesen Commander-Decks. Also Captivating Vampire, Bloodline Keeper, selbst sowas wie Blood Artist und so weiter.
Außer Sanguine Blood.
Außer Sanguine Blood. genau, das... Da kann man sich halt eben so schön draus bedienen, da kann man ein schönes Deck draus bauen. Und man hat coole Versionen, wenn man drauf steht. Deswegen, ich will gar nicht zu krass haten, aber es ist ein Premium-Price-Product.
Ja.
Da kann man value-mäßig ein bisschen mehr verlangen, als das, was sie ihm bringen. Aber genau, das ist soweit unser Eindruck zu Innistrad Remastered. Ich würde mich trotzdem freuen, so ein paar Packs einfach mal zu öffnen, um zu gucken, wie so das Feeling ist, wie sich auch die Karten qualitätsmäßig dann irgendwie verändern. Also, keine Ahnung.
Kriegen wir bestimmt noch welche in die Finger.
Vielleicht kriegen wir das noch hin, genau. Und in dem Sinne, ja, die Frage an euch. Freut ihr euch auf Innistrad Remastered? Habt ihr Bock darauf, das zu draften? Oder sagt ihr, hey, ich nehme meine Reprint-Dips in den Preisen von den Karten mit und hol mir da jetzt mein Vampir-Set oder meine Eldrazis oder was auch immer ich brauche? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Ask us anything. Marc, wie kommen die Leute denn in Ask Us Anything, in unserem Podcast, damit wir Ihre Frage beantworten?
Also, ihr kennt Brieftauben. Nein, sorry. Also, ihr könnt in den Discord gehen. Die Verlinkung dafür findet ihr in den Shownotes bzw. unten in der Videobeschreibung. Das ist der Radio Ravnica / Gamery Discord. Dort könnt ihr unter anderem sehr, sehr coole Sachen machen, wie zum Beispiel Ligen spielen, Turniere, ich weiß nicht, ja. Liga, ich weiß nicht, wie es aktuell genannt wird. Sorry, Mods. Ich habe es mir letztes Jahr gemerkt.
Aber es gibt auch Pioneer und Legacy Stammtische, wo man einfach an einem Sonntag sich treffen kann und Pioneer und Legacy spielen kann und gewisse auch andere Sachen. Aber
und super coole Menschen, die einfach reden, auch jetzt über Spoiler oder über neue Sachen, wo man auch mal sein Deck posten kann und sagen kann, hey, was kann ich besser machen und. Die einem wirklich bereiten. Vielen Dank an unsere Community, ihr seid richtig geil. Genau wie unsere Mods, by the way. Und dort gibt's aber auch einen Bereich, wenn ihr dort euch neu anmeldet, werdet ihr dort hingeleitet, unter anderem. Wenn ihr schon auf dem Discord seid, könnt ihr den Bereich auch gerne finden, Ask Us Anything Bereich. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Bitte kurze Fragen stellen, Enter drücken, keine langen Texte. Wenn da 5 Kilometer Text ist, werden wir den nicht vorlesen können. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt sie kurz rein. Wenn ihr mehrere Fragen aufeinander erfolgen habt, jede einzelne Frage einfach runtersetzen, dann können wir das besser sehen. Und dann kommt früher oder später, ich habe schon gesagt, wir schwören, dieses Jahr werden wir besser, eure Fragen an uns immer beantworten.
Jawollo. Und apropos Mods und dass sie super sind, wir haben eine neue Oberfläche bekommen für Ask Us Anything, wo wir quasi alle Fragen auf einmal sehen. Das heißt, ich kann nichts übersehen. Das ist ziemlich cool. So zum Beispiel die Frage von Magic Woods. Der fragt, ich bin in circa 2 Wochen in Berlin, Ecke Potsdamer Platz für 2 Tage. Gibt es in der Umgebung etwas Spezielles für Magic-Begeisterte zu besuchen? Es muss nichts zum selber Spielen sein. Du warst ja auch schon ein paar Mal in Berlin zu Besuch.
Ja.
Was würdest du denn empfehlen, was man auf jeden Fall sich mal anschauen sollte in Berlin?
Ich kenne den lieben Magic Woods jetzt sehr genau. Er hat auch schon ein paar Videos von mir gesponsert. Deswegen vielen Dank dafür. Da er hauptsächlich Händler ist und hauptsächlich Non-Spieler ist, sage ich mal, würde ich leider Gottes sagen, es gibt auf jeden Fall einen Store, den er besuchen muss, auch wenn ich selber, und da gebe ich jetzt, das hat nichts mit dem Podcast zu tun oder nichts mit deiner Meinung, das ist pur meine Meinung, ich mag den Laden nicht, aber der hat immer noch alles. Als ich letztes Mal da war, hatte der einfach einen freaking Beta-Booster da rumliegen. Und das ist der andere Spieleladen, der ASL in Berlin. Wenn es um Sachen geht, was alte Sachen angeht, auch teilweise für sehr gute Preise, die Sachen abzugreifen und so weiter. From the Walls, alte Sachen und so weiter. Ist der Laden wirklich super. Wenn du eine coole Community haben willst, wenn du irgendwo cool was spielen willst, Spielfilmmusik im Süden, Southside, super, super cool. Auch da sehr coole Menschen mit dabei. Und ich habe jetzt auch gehört, es gibt auch noch einen neuen, dass das Moon Village auch noch einen Laden aufgemacht hat. Den kann ich noch nicht empfehlen, weil da war ich noch nicht.
Da gibt's eine lustige Story zu. Moon Village verkauft ja auch Karten auf Card Market.
Ja.
Und der ist auch irgendwo im Prenzlauer Berg, da wo ich auch früher gewohnt habe, tätig. Und ich habe bei Card Market Karten bei ihm bestellt und da hat er mir eine Nachricht gedroppt und meinte so, hey, ich sehe, du bist auch in Berlin. Willst du die einfach abholen? Und dann hast du sie jetzt. Und ich meinte so, ich gucke so die Adresse nach, die er mir dann geschickt hat und meinte so, das ist halt mit der Tram 5 bis 7 Minuten von mir entfernt. Und dann bin ich halt wirklich runtergefahren, habe mir meine Karte abgeholt. Er hat mir noch einen Laden gezeigt, ist auch super nett, super cooler Kollege und auf jeden Fall auch einen Besuch wert.
Aber ein neuerer Laden halt.
Neuerer Laden auf jeden Fall. Genau, ansonsten Heaven Store kann ich auch immer empfehlen. Hat ein bisschen mehr so einen Manga-Anime-Fokus. Das ist jetzt nicht so Magic drin, aber ASL für die Kuriositäten und für die Community, eben die Land auch gemeint hat, also Southside. Spielfilmmusik und halt auch Moon Village.
Ja.
Dann die Frage von Rainer Wahnsinn. Könnt ihr Asmoranomadikadaistina Kuldaka dreimal schnell hintereinander aussprechen? Ich würde mal kurz für uns beide antworten. Nein.
Ja, echt so. Ich krieg's nicht mal einmal hin.
Und ich nur sehr langsam. Von Jan Tenner, was machen zwei mit Magic spielen im Keller, wenn das Licht ausgeht? Ihr habt sehr weirde Fragen über die.
Das ist okay. Erste Frage, wie kommen die zwei Magic Spieler in den Keller? Habt ihr keinen Local Game Store? Zweitens, habt ihr eure ganzen Karten verkauft, gekauft und kein Geld mehr für Strom? Drittens, habt ihr Handys? Also, ich habe mit Kollegen schon im Dunkeln gespielt, gerade wenn wir draußen irgendwo gesessen haben. Lagerfeuer ging aus, wir wollten jetzt nicht den nächsten Baum fällen, um das Feuer zu machen. Handys, Kerzen oder so einfach weiterspielen. Oder was ich mit ganz vielen Leuten gemacht habe, oh, jetzt werde ich wieder, es wird wieder richtig nerdig, mit Leuten Theory Magic spielen. Das heißt, wir haben zwei Competitive Decks. Rob und ich würden jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir spielen Pioneer, ich spiele Humans, du spielst Burn. Und ich fange an und sage, okay, ich spiele Secluded Courtyard und dann spiele ich einen Bodyguard. Go. Und halt nicht die idealsten Züge zu machen, aber schon gute Züge zu machen und dann halt gegeneinander zu spielen. Und du sagst halt, was du spielst und dann setzt man sich das Deck halt wirklich vor, um so ein bisschen Theory, so ein bisschen matched im Kopf auch durchzugehen. Das haben wir auf Turnieren früher aufgemacht.
Ich kenne das auch als Mind Magic mehr, aber du darfst halt keine Karte doppelt nennen. Also du musst halt sowas sagen, ne, wie halt irgendwie Island, Soul Ring, Go. Und dann sagt er, ja, Moment, bevor du das machst, ich discarde ein Consider und Force of Will dein Soul Ring. Aber dann darfst du halt Island, Soul Ring, Force of Will und Consider nicht mehr spielen, solange du Mind Magic spielst, sonst ist das Game Pass. Also das ist eine lustige Idee auf jeden Fall, Subgames in Magic. Dann noch eine Frage von Balu, der fragt, wie macht ihr eure Holy Shaker so, dass das Pulver sich komplett auflöst? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil damit habe ich am Anfang so ein bisschen auch gestruggelt. Mhm. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, wenn es Absätze gibt unten, einfach ignorieren, ist nicht so relevant. Ansonsten
das ist halt das Koffein, was sich nicht auflöst. Genau. Also es passiert hauptsächlich beim, wenn es sich unten absetzt, das weiße Pulver, dann hauptsächlich beim Koffein. Das ist meistens bei den Energy Drinks. Die Hydrations sind ein bisschen die Klumpen, wenn man die reinmacht. Die muss man so ein bisschen reinstreuen tatsächlich. Dann kann man die auch ganz gut shaken. Bei den Eis, die habe ich bisher noch nie Probleme gehabt und bei den neuen Milchshakes auch tatsächlich nicht. Ansonsten, wenn ihr das habt, einfach jedes Mal, bevor ihr trinkt, einfach einmal durchshaken. Das passt.
Genau. Das ist halt das Ding. Und ne, es hilft, wenn ihr diese Shaker habt, diese Shake-Mechanik drin hat. Das ist so ein Plastikding, die haben die neuen, zum Beispiel die Flasche, du hast, genau,
das ist nicht.
Das hat das nicht mehr, was ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, es stört auch nicht wirklich, also. Level Kleiner fragt, nachdem in Standard etwas gebremst wurde mit dem Power Level und das kommende Foundations, das ist eine ältere Frage, sehr lange legal sein wird, kann Foundations keine Banger enthalten, weil diese dann das Format lange dominieren würden. Was glaubt ihr, wie wird sich Foundation einfügen? Also es ist eine Frage aus der Vergangenheit, aber wir können sie ja trotzdem jetzt beantworten, wo wir auch schon ein bisschen was gesehen haben von Foundations. Wie passt das mit Foundations und dem Power Level?
Extrem gut, denn es ist ein gehobenes Power Level, aber es ist halt kein Throne of Eldraine. Es ist wirklich ein schönes Power Level, das einfach viele Base-Karten reinspült. Das bedeutet, wir werden jetzt einfach sehr lange ein sehr konstantes Base-Level an Power haben. Wenn jetzt die neuen Standard-Sets mit, keine Ahnung, Final Fantasy und Spider-Man so krass werden, dass sie das Power-Level anheben, werden wir keine Foundation-Karten sehen. Wir werden aber nie wieder, zumindest in den nächsten 4 Jahren, auf einen Power-Level fallen, wo die Leute irgendwelche 2-2 Vanilla-Bären sich um die Ohren schlagen.
Ja.
Und das finde ich schön.
Ja, total. Und ich finde auch, ich habe jetzt über die Feiertage, ich habe nicht nur Magic Online gespielt, sondern auch ein bisschen Magic Arena und da auch tatsächlich ein bisschen Standard. Und ich muss auch sagen, dass so dieses, ja, ich hab mir ein Mono-White Katzendeck zusammengelegt,
was ja
ich gedacht habe, wo ich dachte, ha, irgendwie ist das schon funny. Aber es ist vor allen Dingen ein deutlich langsameres Format. Also wenn ich, ich habe zuvor auf Explorer bzw. Pioneer halt eben mit Boros Burn relativ regelmäßig Turn 4 oder Turn 5 quasi zugemacht. Und das geht halt nicht in Standard, außer man spielt das designierte Leyline of Resonance Deck. Dann schon oder Prowess oder so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass auch dieses zurückgenommene Power-Level, das ist ja nichts Negatives im Prinzip. Mhm. Viele Leute, würde ich sagen, sind etwas abgeschreckt von einem Modern- oder Legacy-Power-Level, weil es denen dann zu schnell geht.
Genau.
Und ich bin auch jemand dafür, der auch lieber slowere Gameplay bevorzugt. Nicht ganz so slow, aber halt trotzdem eben, ne, dass man immer noch das Gefühl hat, man kommt gut voran. Und ich glaube, Standard kriegt das gerade sehr gut hin, auch mit Foundations. Mhm. Dann ebenfalls noch eine ältere Frage von Dexstar2K. Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Brille aus? Ich finde, Blackie könnte sich mehr wagen, lieb gemeint. erstmal, Äußerlichkeiten judgen wir nicht, aber du hast ja noch
zu. Ist okay für mich.
Wie suchst du deine Brillen aus?
Ich habe dieselbe Art und Weise der Brillen, seit ich 14 bin und meine Brillen habe. Mhm. Meine Brillen müssen vor allem stabil sein. Und die Gläser dürfen nicht so groß sein, dass einfach die Bewandtnis hat, dass meine Gläser, man sieht es schön in der Kamera dieses Mal im Vergleich zum letzten Mal, ich habe sehr dreckige Brillengläser. Ich bin kein Mensch, der seine Brille andauernd sauber macht, sondern so 2-mal im Monat gefühlt. Ja, also so, ich gehe da nicht oft drüber, sondern nur, wenn ich merke, ich stehe morgens auf und es ist neblig, ohne dass es neblig ist. Dann putze ich meine Brille. Ich bin da nicht gut drin, ich war da nie gut drin, ich werde da nie gut drin sein. Und dementsprechend, wenn ich da noch größere Gläser habe, wo mehr Dreck drauf kann, ist es nicht so cool. Deswegen habe ich halt dieses Design mir damals ausgewählt mit den Standardgläsern und das ziehe ich eigentlich seit fast 20 Jahren durch.
Bei mir ist das tatsächlich so ein richtig langer Prozess. Und weil ich nicht wirklich weiß, was mir steht oder was so gut aussieht, habe ich meistens halt meine Verlobte mit dabei. Und das resultiert, also ich kaufe jetzt auch nicht jede Woche eine neue Brille, ne? Aber ich habe jetzt 2, eine mit Blaufilter, eine ohne. Und im Endeffekt laufen wir durch den Ice & More Filiale in unserer Nähe. Manchmal 30 Minuten, manchmal eine Stunde, manchmal noch länger. Bis halt irgendwie so eine kleine Selektion an Brillen, die wir beide als gut aussehend empfinden, dann hergeholt haben. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, weil eigentlich hatte ich auch kleinere Gläser ursprünglich mal.
Ich erinnere mich.
Und ich hatte auch mal eine Brille mit dickerem Rand. Und da war ich, fand ich es ganz komisch, eine mit, wieder so, wie ich es jetzt habe, mit einem kleineren Rand irgendwie zu haben. Aber im Endeffekt ist es ein bisschen, also erstmal arschviel ausprobieren und dann irgendwann sagen, hey, okay, ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und meistens gewöhnt man sich dran. Es ist nicht so eine lebensentscheidende Entscheidung, welche Brille man trägt. Aber ist trotzdem eine sehr spannende, spannende Frage. So, lass uns mal noch eine letzte Frage nehmen. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haltet ihr von Formaten Budget Cap, so wie 30 Euro Vintage oder ähnliches? Wisst ihr, ob eine Community in Deutschland für solche Formate existiert? Das ist von Steezy Steve, die Frage. Budget Cap Formate, also außer man macht jetzt irgendwas Eigenes, kenne ich eigentlich nur Penny Dreadful und ich glaube, das ist ein Magic Online exklusives Format. Ich weiß nicht, ob es eine Community darum gibt, wie Pauper oder so.
Hast du
Erfahrungen gemacht?
Ja, Penny Dreadful ist großartig. Penny Dreadful ist einfach geil, weil das ein Format ist, das sich selber reguliert. Das heißt, um das kurz zu erklären, Penny Dreadful bedeutet, jede Karte, die über einen Penny kostet, ist gebannt.
So, also 1 Cent quasi.
Genau, 1 Cent. Und wenn man dann hingeht und ein cooles Deck baut und Leute fangen an, das nachzubauen und kaufen die Karte, wird die Karte halt teurer. Und dann kostet die auch mal 2 oder 3 Cent. Und dann ist die Karte ja nicht mehr erlaubt. Und das ist halt mega cool, weil sich das halt selbst reguliert. Das finde ich ganz, ganz, ganz cool. Zu der Frage selbst, es gibt sehr viele Commander-Communities, die irgendwie mit einem 30-Euro-Budget, 20-Euro-Budget das gemacht haben. Ein gutes Beispiel dafür ist auch noch die herumkommandiert, die Jungs. Die haben das mal ganz am Anfang gemacht. Und ich weiß, dass einer von ihnen bis heute eins der krassesten Decks hingelegt hat mit so einem blau-grünen Ding-Deck. Ich habe noch mal auf der Gamevasion dagegen gespielt, gegen Vince. Es war crazy, was er uns weggemacht hat, weil das so ein insane gutes Deck ist. Und das ganze Deck hat, glaube ich, auch, ich glaube, es waren sogar 20 Euro Cap. Und das war schon cool tatsächlich. Und sowas gibt's immer mal wieder als Community. Man muss sich dabei selber hinsetzen. Und das Problem ist ja manchmal, je nachdem, wann man in der Zeit zurückgeht, war halt auch Smothering Tithe mal eine 2-Euro-Karte. Mm, Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, das abzugrenzen, wie lange hält man so einen Deck? Weil irgendwann kann die Karten ja trotzdem teuer oder crazy sein.
Ja, also ich mag das für eine Challenge, für so einen Abend schon mal irgendwie ganz gerne, wenn man irgendwie sagt so, hey, 50 Euro Tops Commander-Decks zum Beispiel. Als Formatdefinition finde ich es halt irgendwie eher besser, wenn man das auf Raritäten macht, wie halt eben Pauper oder Artisan. Pauper nur für Commons, Artisan für Uncommons und Commons. Weil dann ist so ein bisschen, du kannst von den Karten, die du auch im Binder hast, selbst ausgehen, was du spielst und was nicht. Und wenn man halt eine gewisse Sammlung hat und dann daraus ein Deck baut und man will ein Budget irgendwie vor Augen haben, muss man halt immer quasi zwangsläufig online die Preise checken. Und manchmal, wie du schon meintest, hat man Preise im Hinterkopf, die gar nicht mehr relevant sind, wo man dann irgendwie sagt so, hey, das ist eine 20-Cent-Karte. Und dann war sie irgendwann mal, gab es einen Commander, der das dann gespiked hat, das ist eine 5-Euro-Karte, kannst du nicht mehr spielen. Deswegen, ich finde, Budget-Formate ist immer so ein kleines Kommunikationsproblem. Aber grundsätzlich finde ich das sehr, sehr spannend. Ich glaube, es gibt bessere Wege, Formate zugänglicher zu gestalten. Also wenn man
designiert der Pauper.
Pauper zum einen, aber auch sowas wie Challenger-Decks könnten als Produkte, wie gesagt, zurückkommen, die würden das Problem sofort lösen. Alternativ gibt es auch für die meisten Formate Budget-Sachen. Budget ist immer relativ zu sehen, also ein Budget-Legacy-Deck ist jetzt nicht gleich ein Budget-Modern oder Budget-Pioneer-Deck, da sind halt immer Abstufungen drin, aber und man findet halt immer Spieler. Das ist halt das Problem, wenn man die Formate zu selektiert gestaltet, dass es dann einfach, dass du keine Spieler findest, wenn du keine designierte Playgroup hast. Aber wenn man eine Playgroup hat, sagt man, hey, für nächsten Freitag oder für nächste Runde 50 Euro Commander-Decks oder auch monofarbene Commander-Decks oder wenn man weiß, man spielt immer nur weiße Decks, macht man irgendwie schwarze Sachen, Mandatory und so weiter und so fort. Ja. Also, geht auf jeden Fall. Aber ja, das soweit die Fragen für diese Woche Radio Ravnica. Und nochmal zur Bestätigung, ja, es geht halt jetzt wieder jede Woche mit Radio Ravnica weiter. Wir hoffen, dass die News noch ein bisschen mehr werden. Also es war jetzt eine spürbare Pause, hätte jetzt auch nicht viel zu diskutieren gegeben in der Zwischenzeit. Aber an der Stelle, wenn ihr auch Fragen habt an uns, kommt gerne auf den Radio Ravnica Discord-Server, stellt eure Frage, ask us anything und dann kommen wir da demnächst drauf. Wenn ihr uns supporten wollt, abonniert uns gerne auf YouTube oder auch auf Spotify. Überall, wo ihr uns findet, auch gerne bewerten und auch 5 Sterne hinterlassen. Social Media haben wir beide unserer Linktrees sind in der Videobeschreibung oder in den Shownotes hinterlegt. Vielen, vielen Dank auch an Holy fürs Sponsoring dieser Folge und nochmal der Hinweis, ihr könnt die Getränke herausfinden und euch mal anschauen, ob das was für euch ist, bei weareholy.com/radioravnica und spart etwas Geld mit Ravnica 10 bzw. Ravnica 5, jeweils 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf und ihr unterstützt uns dabei indirekt, wofür wir euch natürlich sehr dankbar sind. Aber auch dankbar sind wir für unsere Patreons, namentlich dazu erwähnt sind unsere Gold-Supporter, das ist Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan B., King Pombada, Nulz, Siren, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Vor allem für ein neues Jahr Radio Ravnica.
Ja, ein neues Jahr Radio Ravnica. Ich bin ganz gespannt, was wir dieses Jahr erreichen werden.
Ich auch.
In dem Sinne, hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.